Direkt aus Europa, Nummer 466, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur.
Marburg ist eine Stadt der Extreme. Fragt sich nur, warum?
Die geteilte Stadt. Marburg in Hessen. Eine Deutschlandrundfahrt von Michael Franzen.
Weiß jetzt jeder, auf welche Station er zu gehen hat?
Es ist immer das Gleiche. 3 Tage noch bis zur Premiere und Willi Schmidt hat Stress. Der Intendant des Alternativtheaters Waggonhalle zuckt mit den Schultern. Einer muss den Laden ja zusammenhalten.
Ja, es ist jetzt bei dem Stück halt so, dadurch, dass ich da den Wirt aus den 20ern selber spiele, ist es manchmal ein bisschen schwierig mit dem gleichzeitig gucken und spielen.
Montagabend kurz vor 7. Marburg, die 80.000 Einwohner zählen der Universitätsstadt. Willis Theater steht auf dem alten Bahngelände am Stadtrand, das so gar nicht zu Marburgs Image passen will. Affenfelsen heißt das neue Stück, wie Marburgs höchstes Gebäude, ein 70er-Jahre Betonklotz mit günstigen Mieten. Im Stück geht es um das, was Deutschland umtreibt, Verlustängste, Flüchtlinge und die AfD. Architekturkritiker preisen den Felsen als Meisterwerk des Brutalismus, Marburger weniger.
Ich bin ein sehr ausgeglichener Mensch. Ich bin in diesem Stück der Therapeut, Lupus.
Heißt im wahren Leben Jochen Schröder. Zum Theater ist der Mit-40er durch Zufall gekommen. Ganz lustig, erzählt er. Mit einem Kumpel gab er in einer Studentenkneipe Sketche zum Besten. In der Mundart seines Dorfes im Marburger Umland. Irgendwann saß Willi zufälligerweise im Publikum und meinte, komm doch zu uns.
Die Marburger selbst, darf ich das sagen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Sind sie so ein bisschen elitär? Also Gießen ist da lockerer, da spricht man in der Stadt auch Dialekt. Aber in Marburg war man immer schon so ein bisschen, wahrscheinlich durch die Universität, so ein bisschen abgehobener. Und Mundart bei uns auf dem Land klingt, wenn ich jetzt mit Willi sprechen müsse. Willi, wann sollst du eigentlich Luis gehen? Weißt du das genau, wann es Luis geht? Das ist mal nur eine Sprechprobe wie in so Blatt, was man da schwätzt. So hört sich das dann an.
Letztens hat Willi Post bekommen von seinem neuen Nachbarn, dem Investor. Der Typ aus Biedenkopf der Nachbargemeinde hat fast das gesamte Bahngelände gekauft. Aus der leerstehenden Halle gegenüber will er ein 5-Sterne-Hotel machen. Der Theaterintendant schüttelt den Kopf. Wer mehr erfahren will über Marburgs Alleinstellungsmerkmale, ist bei Hans Scholl an der richtigen Adresse. Dienstagmorgen kurz vor 10. Anzefahr, ein verschlafenes Dorf im Marburger Speckgürtel. Schön ist es, schön ruhig. Der Wind streicht sachte über die Getreidefelder, unweit des Ateliers des Bildhauers.
Kindergartenkinder sind häufig vorbei und haben gesagt, das ist das Haus, wo die Fenster vergessen worden sind. Kann man natürlich schön die Geschichte erzählen mit den Schildbürgern, die ja auch ein Haus gebaut haben ohne Fenster und dann mit den Eimern das Licht reintragen wollten. Aber die andere Seite ist verglast, kommt Licht genug rein.
In sein Atelier. In Anzefer lebt der Bildhauer seit 25 Jahren, im Mittelhessischen noch länger.
Also Marburg seit 73, studiert, hängen geblieben.
Gut 20 Minuten dauert die Fahrt von Scholls Atelier bis nach Marburg in die Unterstadt.
So, hier sind wir am Fuß der engen Gasse, ehemalige Dreckloch. Hier lief der Kanal von Schloss und Oberstadt offen runter, deshalb der Name. Die Anwohner fanden das nicht so prickelnd und wollten gerne geändert haben, heißt jetzt enge Gasse. Ja, das ist natürlich ein toller Platz hier mit Blick auf die Unterstadt, auf Hörsaalgebäude, alte Universitätsbibliothek, Kaiser-Wilhelm-Turm.
Oben und unten. Spätestens seit dem Mittelalter war Marburg eine geteilte Stadt, getrennt durch Treppen.
Die Wege hinauf, hinab, ein und dieselben. Das ist natürlich immer was Verbindendes und ist immer was Trennendes. Und Marburg ist ja typisch Oberstadt und Unterstadt. Möglicherweise erinnern Sie sich als junger Mann Degenhardt, Franz Josef Degenhardt. Und das passt natürlich auf Marburg wunderbar. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor. und in die Kaninchenstelle, wo sie 66 spielten.
Es gibt noch mehr an Geschichten und Treppen. Katrin Stichnote-Botschafter, Erfinderin des Marburger Grimmdichtpfads, kennt sich da bestens aus.
Hier die Wendelgasse 4, das Haus, vor dem wir jetzt stehen. Das ist das Haus, in dem die Grimms dann zusammen wohnten. Und sie haben einfach den Weg, den wir jetzt gehen, auch täglich beschritten, wenn sie zu ihrem Professor Savigny gehen wollten. Denn die Unterrichtungen letztendlich zwischen Student und Professor, das fand einfach natürlich häufig in den Wohnräumen der Professoren statt.
Grimmstadt Marburg, das verkauft sich immer noch gut. Dabei waren die Gebrüder Anfang des 19. Jahrhunderts alles andere als angetan von ihrem Studienort.
Ich glaube, es sind mehr Treppen auf den Straßen als in den Häusern.
Echauffierte sich Jakob Grimm, der Gründer der Germanistik. Er hielt es nur ein paar Jahre in Marburg aus.
Wenn man durch Marburg streift, ist man nicht nur auf den Spuren der Grimms unterwegs, sondern man trifft dann auch zum Beispiel Michael Lomonossow, der ja die Moskauer Universität mitgegründet hat. Auch er hat in der Wendelgasse gewohnt. Er hat ein durchaus ausschweifendes Leben geführt. Er hatte nie Geld, er hat immer wieder Geld nachgefordert. Aber auch er war so jemand, der querdachte. Und das heißt, man geht durch diese Stadt und an unterschiedlichsten Stellen trifft man auf Namen, dass man denkt, ach wie, der war auch hier.
Sie bleibt vor einem alten Fachwerkhaus stehen. Es birgt ein Geheimnis, das einer Amour-Fou zwischen einer jüdischen Studentin und einem teutonischen Großdenker und NSDAP-Wähler.
Hannah Arendt war hier auch. Es gibt ja eine Liaison zwischen Hannah Arendt und Heidegger. Und Heidegger hat in der Schwanallee gewohnt. Und auch das ist so ein Verhältnis, von dem weiß man in der Stadt, dass man sagt, okay, Heidegger hat dann über Lichtsignale versucht, mit Hannah Arendt Kontakt aufzunehmen. Seine Familie durfte ja nicht wissen, dass er ein Verhältnis mit Hannah Arendt hatte.
In Marburg, der Stadt der kurzen Wege und Bekanntschaften. Schönes Marburg, hässliches Marburg. Das eine gibt es nicht ohne das andere, so sieht das Katrin Stichnote-Botschafter. Die scheußlichen Hochhaussiedlungen seien nun mal der Preis gewesen, den die Stadt zahlen musste, um die Oberstadt zu retten, als mittelalterliche Puppenstube. Sie schaut auf ihre Armbanduhr. In einer Viertelstunde muss sie wieder unten sein, bei der Arbeit. Hastig läuft sie über das Kopfsteinpflaster, auf dem schon die Gebrüder Grimm und Hannah Arendt, die unglücklich Verliebte, gelaufen sein dürften, Richtung Aufzug. Er verbindet Ober- und Unterstadt. Schnell, stressfrei und gut ausgeleuchtet.
Hier sieht man Baujahr 2014.
Bin ich richtig?
Ja, ich glaube schon.
Jo, Schuhe aus?
Nee,
ist
egal,
wie
du
willst. Na, dann würdest du fast anlassen.
Stehen wir in der Broschüre drin, ja, als Grimm-WG? Ja. Was ist denn das für eine Broschüre?
Ach, das ist das, mit dem die ganzen Touris hier immer rumlaufen? Okay.
Genau. Ich glaube, dass das hier als Grimm-WG bezeichnet wird, ist vor allem, weil dieses Haus auf der Ecke steht und da ist mehr Platz für die Touristenführung. Die anderen Häuser, wo die auch gewohnt haben, sind halt mehr in den Seitengassen. Und da ist es halt schwieriger, die Leute vorbeizulotsen.
Als zur Barfüßerstraße 35. Zu acht wohnen sie hier auf mehreren Etagen. Alles Studenten. Mit Putzplan und Tassen mit oder ohne Henkel. Verbunden durch Treppen. Ziemlich steile Treppen. Tim und Paul haben sich längst daran gewöhnt.
Also wir haben jetzt mit den Brüdern Grimm relativ wenig zu tun, außer dass wir in dem Haus wohnen. Insofern.
Es wird aber als Name so weitergegeben irgendwie.
Marburg ist WG-Hauptstadt Deutschlands. Nirgendwo leben so viele Studierende in Wohngemeinschaften wie in der hessischen Universitätsstadt.
Ich muss weg, genau. Tut mir leid, ja. Ich habe einen Termin.
Dafür hat Tim noch Zeit für eine kleine Führung.
Das Wohnzimmer?
Ja. Inschriften in der Glasscheibe.
Aus dem 18. Jahrhundert. Ganz sicher ist sich Tim da aber nicht. Bei den Dachbalken im Wohnzimmer schon eher. Warum sie so aussehen? Wie sie aussehen.
Jemand hat uns mal erklärt, dass die gar nicht durchhängen von der Belastung, sondern dass das einfach früher die billigeren Baumaterialien waren und einfach krumme Bäume verwendet wurden.
Ah, okay.
Sturmholz, genau. Okay.
Krumm ist nicht nur der eine oder andere Balken, sondern auch der Holzboden in Tims Schlafzimmer.
Guten Tag. Wir machen schon sauber.
Ja, es gibt so ein nächste Woche, zwei Wochen ist Nacht der Kultur. In Marburg.
Ja.
Und dann nehmen wir zum ersten Mal teil bei Nacht der Kultur.
Ach so.
Also haben wir uns überlegt, immer halbstündig irgendwelche Comics vorzustellen. Das ist ja, als Comic wird ja ein bisschen unterschätzt, so als Kulturmedien.
Ich habe mir gerade Plakate geholt unten und dann will ich hier ein paar Plakate hinhängen, aber die Scheibe ist so dreckig. Wollen Sie reinkommen?
Ja, gerne.
Okay, ich mache hier gerade noch den Rest.
Okay, klar.
Was kann ich für Sie tun?
Vielleicht zunächst einmal sich vorstellen.
Ich heiße Friedrich Bode. Wir sind hier im Comicladen in Marburg, Barfüßer Straße 51. Der heißt Comics, Kitsch und Kunst. Bezeichnenderweise verkaufen wir nicht nur Comics, sondern so ein bisschen Merchandise drum. Und da ist die Barriere zwischen Kunst und Kitsch ganz klein.
Mittwochvormittag, die Oberstadt. Wer zum Zwei-Zentner-Mann mit dem Rauschebart will, muss hoch hinaus. 5 steile Stufen, nichts für alte Leute. Aber die verirren sich so oder so kaum in sein Geschäft. Bode hat gerade aufgemacht. Vor 10 stellt er sich nicht in den Laden. Lohnt sich nicht. Seine Kundschaft kommt so früh nicht in die Gänge, hauptsächlich Schüler und Touristen. Bode auch nicht. Ist ihm ganz recht. Hat er sein Reich ganz für sich alleine.
Comics, Comics, Comics.
Jährlich kommen 1400 Neuerscheinungen auf den deutschen Markt. Vor 10 Jahren waren es nur 500.
Es gibt alles von der einfachen Geschichte bis zu wirklich Sachen über den Faschismus. Es gibt Sachen über Sänger, also Rainer Kleist hat zum Beispiel über Johnny Cash oder Nick Cave Sachen gemacht und sowas. Und es gibt halt ganz normale Funnies von Tim und Struppi, Spirou und Fantasio und sowas, ja, die so für Kinder gehalten sind und sowas.
Bode hat sich hinter der Kasse platziert, seinem Stammplatz. Von hier hat er alles im Blick. Die Schüler, die eigentlich in der Schule sein müssten, aber lieber bei ihm herumstöbern. Die chinesischen Touristengruppen, die manchmal aus Versehen bei ihm landen, statt im Eisenwarengeschäft schräg gegenüber. Stammkunden wie den Alt-68er mit dem Faible für Werner Beinhardt-Comics. Bei ihm wird jeder fündig.
Ich habe den 99 aufgemacht.
Reich ist Bode damit nicht geworden. Nicht wirklich. Muss auch nicht sein, meint er lapidar. Hauptsache am Ende des Monats bleibt genug übrig für die Miete. 10 € zahlt er für den Quadratmeter. Ist noch okay. Auch in Marburg sind die Mieten gestiegen. Für Wohnungen, Gewerberäume. Der Comicliebhaber geht zum Fenster. Da drüben, die Barfüßerstraße hoch, stehen neuerdings 2-3 Ladenlokale leer. In einem war ein kleiner Lebensmittelladen, bis der neue Hausbesitzer die Miete verdoppelte. Bode ist immer noch da.
Und hinten ist unser Raum für Mangas. Hier gibt es halt Mangas und auch natürlich noch ein paar Figuren und sowas. Gell? Und Mangas sprechen sie halt viele junge Leute an, hauptsächlich Mädels, die halt Mangas kaufen. Ab 6 €, 5,95 €, ja. Und jetzt gibt es so Luxusdrucke, die kosten dann schon 25, 30 Euro.
Anderes kommt ihm nicht in den Laden.
Es gibt auch Comic von rechten Verlagen, die das machen. Die verkaufen wir natürlich nicht. Also das ist so.
Deutschlandfunk Kultur. SWR 2 Nachrichten. Uhr. Wenn Eltern in Deutschland ihre Schulpflicht missachten, müssen sie es hinnehmen, dass das Jugendamt ihre Kinder in ein Heim schickt. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden und damit Urteile sämtlicher deutscher Instanzen bestätigt. Geklagt hatte ein Elternpaar aus Hessen, das seine Kinder aus religiösen Gründen nicht in die Schule schicken, sondern zu Hause unterrichten wollte. Weil die Eltern sich zunächst weigerten, das Leistungsniveau der Kinder überprüfen zu lassen, wurden diese vorübergehend in einem Heim untergebracht. Das Wetter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, feuchte Polarluft bestimmt unser Wetter. Die Vorhersage. Am Nachmittag schneit es im südlichen Baden-Württemberg weiter. Vorsicht, Glättegefahr. Sonst bleibt es trocken. In Rheinland-Pfalz kommt die Sonne raus bei -4 bis +3 °C. Die weiteren Aussichten 15.05 Uhr. SWR 2 Leben.
Misserfolg ist ein Tabu. Misserfolg ist aber ein treuer Begleiter fast aller Menschen. Und wenn er sich einstellt, dann tut es weh. Manche wehrten sich ab, zu schlecht. So ergeht es auch Autor Martin Hecht und denkt über die Kunst des Scheiterns nach.
Neulich kam ein 16-jähriger Sohn zu mir an den Schreibtisch und fragte mich: Papa, woran arbeitest du zurzeit? Ich arbeite gerade am Thema Misserfolg, antwortete ich. Na, da kennst du dich ja bestens aus, meinte er augenzwinkernd. Klar, das war ein Witz, aber einer mit einem doch größeren Fünkchen Wahrheit. Ich hatte tatsächlich kaum Erfolgserlebnisse in letzter Zeit. Wie ist das mit dem Misserfolg? Wie geht man mit ihm um? Was tun? Ich habe darüber nachgedacht und ich habe ein paar kompetente Gesprächspartner dazu befragt.
Mein Name ist Christina Bernd, ich bin 49 Jahre alt und von Beruf Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung und nebenher Buchautorin.
Mein Name ist Nils Spitzer, ich bin 55 Jahre alt, mein Beruf ist Psychologe und Psychotherapeut.
Mein Name ist Melanie Wolfers, ich bin 47 Jahre alt und mein Beruf ist, dass ich Autorin, Beraterin und Seelsorgerin bin.
Alle drei schreiben. Christina Bernd hat zuletzt ein Buch über die Zufriedenheit veröffentlicht. Von Nils Spitzer erschien ein Buch über den Perfektionismus und wie man ihn überwindet. Und Melanie Wolfers aktuelles Buch heißt »Trau dich, die Kunst, mutig zu sein«. Ich bin auch so ein Schreiber, seit vielen Jahren. Mein letztes Buch verkaufte sich allerdings nicht so gut oder sogar so schlecht, dass mir meine Lektorin allen Ernstes empfahl, auf absehbare Zeit als Autor erstmal abzutauchen. Neue Buchprojekte wurden abgelehnt, auch von anderen Verlagen.
Mir ist spontan ein Erlebnis aus den Anfängen meines Berufs eingefallen. Ich war gerade in meiner ersten Therapieausbildung, als ein erfahrener Kollege auf mich zukam und meinte, ob ich nicht für ihn einen Kurs übernehmen könnte. Er könnte den aus Zeitgründen nicht mehr weitermachen. Und erst dachte ich, toll, schön. Und ich war geschmeichelt und habe dann spontan zugesagt. Am nächsten Tag habe ich dann aber erfahren, dass er vorher schon ein paar andere Kollegen gefragt hat. Und diese ganze Bewertung als Erfolg schlug mit einmal um in einen Misserfolg. Plötzlich war ich nur dritte Wahl gewesen. Ich war naiv gewesen.
Also zunächst erstmal fühle ich mich niedergeschlagen, wenn etwas nicht so geklappt hat, wie ich es mir erarbeitet und gewünscht habe. Was du da geliefert hast, das war nichts. Ja, du selbst bist nichts. Du warst einfach viel zu blöd. Da fühle ich mich wertlos, zu klein geraten, ungenügend, irgendwie daneben.
Es ist dieses Gefühl, nicht mehr Herr der Lage zu sein. Das ist aus meiner Sicht das Schlimmste, wenn man diese Selbstwirksamkeit, von der Psychologen sprechen, nicht mehr empfindet. Wenn man denkt, ich habe das alles nicht mehr im Griff, ich weiß nicht, wie hier rauskommen aus dieser Situation, wie ich mein Leben wieder verbessern kann, wie ich diese Fehler beheben kann. Wenn mir diese Perspektive fehlt, dann wird der Misserfolg am schlimmsten, dann kann er eben auch zu einer Depression führen.
Schafft man es sehr geschickt, damit umzugehen, sind die Gefühle vielleicht vor allem Enttäuschung, nicht mehr. Wenn man aber zum Beispiel den eigenen ganzen Selbstwert daran festmacht und sich wirklich wie ein Versager fühlt, dann schlägt das natürlich um in größere Auffühlungen wie Verzweiflung, auch eine totale Bedrücktheit oder Deprimiertheit, die letztlich Handeln über lange Zeit sogar lähmen kann.
Wenn ich mein Selbstwertgefühl von der Anerkennung anderer und von meiner Perfektion abhängig mache, dann wird das Sensibelste in uns angegriffen, was in uns lebt, nämlich das Gefühl, ich bin wertvoll, ich bin wer, ich bin es wert, wertgeschätzt zu werden. Schreiben ist immer auch autobiografisch irgendwo, auch wenn man jetzt keinen autobiografischen Text schreibt. Aber man gibt ja immer auch viel von sich selber preis. Und da ist, glaube ich, der Wunsch danach, dass es ankommt, Resonanz auslöst, ist da, glaube ich, ein ganz, ganz großer Wunsch.
Dazu kommt auch noch, dass diese Gesellschaft Misserfolg nicht duldet. Keine Gnade für Erfolglose. Ich erinnere mich an eine krasse Szene im Café neulich. Eine Freundin stellte mich ihrem Bekannten vor mit dem Hinweis, ich sei Buchautor. Das machte ihn hellhörig. Er fragte unverblümt nach meinem vollständigen Namen, tippte alles vor meinen Augen in sein Smartphone ein und checkte mal kurz bei Amazon meinen Verkaufsrang. Danach verlor er schlagartig das Interesse an mir.
Ich mache mich so davon abhängig, was andere denken. Und das macht es natürlich noch schlimmer, denn das habe ich ja im Zweifel nicht in der Hand, ja?
im Internet und anderen Medien sind natürlich Bewertungen schnell bei der Hand. Sterne, Punkte, Likes. Insoweit ist man ständig quasi auf dem Präsentierteller. Und das heißt, dass so viele Handlungen, die vielleicht vorher gar nicht nach nur so einem Leistungsaspekt von Erfolg oder Misserfolg organisiert waren, dass nun viel häufiger sind.
Viele soziologische Untersuchungen zeigen auf, dass wir in einer Gesellschaft leben, die nicht nur die Optimierung im wirtschaftlichen Bereich hat, wo sie hingehört, sondern die Selbstoptimierung. Man muss das Beste geben auf dem Beziehungsmarkt, Kommunikationsmarkt, Berufsmarkt etc. und eben im Internet sich entsprechend präsentieren. Also ich glaube, wir leben schon in einer gnadenlosen Gesellschaft.
Wir brauchen als Menschen den Erfolg. Also das ist ganz klar, ja. Unser Hirn, das möchte die Belohnung und die Glücksgefühle und den Erfolg. Ziele verfolgen, Sinn haben, das hält uns am Leben. Dass der Misserfolg nagt, ist insofern auch in Ordnung. Ja, das soll uns auch nicht freuen, wenn wir Misserfolge haben. Nur wir müssen aufpassen, wie sehr der nagt. Und das können wir wirklich üben, dass wir sagen, ich will das nicht so nah an mich heranlassen. Ja, ich will diese ganzen Erwartungen nicht erfüllen.
Es gibt eine hohe interpretative Spannweite bei Misserfolgen. Zum Beispiel, wenn man 80 Punkte von 100 Punkten in einem Test erreicht hat. Ist das ein Erfolg oder Misserfolg? Nichts hält jemanden davon ab, da zu sagen, das war doch ein relativer Erfolg. Andere Leute sagen, nein, mit 80 Punkten kann ich mich nicht zufrieden geben, das ist ein Misserfolg. Das heißt, der Anspruch, mit dem man an Dinge herangeht, ist hier entscheidend. Möglicherweise kann man den Anspruch mit etwas lockerer Hand halten, den eigenen, und sagen, ja, vielleicht erwarte ich nicht ganz so viel von mir in der Situation. Dadurch erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, eher das Ergebnis als Erfolg zu erleben.
Ausgelöst durch die Misserfolgsgefühle habe ich irgendwann in den Blick bekommen, was gut läuft, was gelungen ist in meinem Leben, insgesamt. Es geht wohl darum, die Dinge insgesamt zu sehen. Dann schrumpfen die einzelnen Misserfolge auf ein verträgliches Maß.
Misserfolg ist wirklich eine Frage der Bewertung. Es ist der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ja? Wie bewerte ich das? Ich meine, es gibt diese Leute, die sagen, ach, ich war ja schon immer schlecht in Mathe. Und die meinen das total positiv. Ja? Das gehört zu jeder gehobenen Partyunterhaltung eigentlich, das zu sagen. Und damit sendet man ja eher sowas aus wie, naja, bin halt humanistisch gebildet in Fremdsprachen, Latein, Altgriechisch, Kunst, das ist meine Welt, Mathe. Ne? Da war ich schon immer schlecht. Die Leute sind stolz darauf. Und sowas könnten wir natürlich mit allen anderen Dingen auch leisten. Ja, man kann auch sagen, das kann ich eben nicht. Ich bin beruflich leider nicht erfolgreich. Ich find's schade, ich wäre es gerne geworden. Hat aber nicht so geklappt.
Nicht alle Misserfolge sagen etwas über einen als Person aus. Nur weil man ein Tennisspiel verloren hat, ist man kein schlechter Tennisspieler. Es gilt sicher zu erkennen, dass viele Dinge mit dem Selbstwert gar nichts zu tun haben. Ein dritter Aspekt des guten Umgangs mit Misserfolgen, finde ich, ist, sie zu integrieren oder zu akzeptieren als Teil des Lebens. Es ist oft so, man muss so einen Schritt wegtreten von der einzelnen Niederlage, um zu sehen, dass die einfach zum Leben dazugehören.
Misserfolg wird konstruktiv, das habe ich kapiert, wenn ich die Idee, die ich mit meinem Erfolgsziel verbinde, irgendwann loslasse und mich neuen Zielen zuwende. Neue Themen, Kunst, Natur, Landschaft, das ist mein Neuland, das ich durch den Misserfolg entdeckt habe.
Wenn ich feststelle, es klappt im Beruf einfach nicht, dann suche ich mir Hobbys oder die Familie oder den Hund oder was auch immer, was mir Spaß macht, wo ich Erfolg habe.
Es gibt viele Studienergebnisse in der Psychologie, dass wenn man seinen Selbstwert breit aufstellt, also sagt, ich bin ein Mensch mit vielen Interessen, großen wie kleinen, dann ist der Selbstwert über die Zeit viel stabiler, egal was passiert.
Dann, denke ich, ist so eine ganz wichtige Frage, kann ich aus dem, was mir da echt unterlaufen ist an Fehler, kann ich daraus auch etwas lernen? Vielleicht zum Beispiel, dass ich einen realistischeren Blick auf mich selbst gewinne. Ich glaube ja, man lernt nicht so sehr aus Fehlern, sondern anhand von Fehlern lernt man sich selbst besser kennen. Und wenn ich zum Beispiel merke, ich bin mir mit dem, was ich kann und meinen Grenzen vertrauter geworden, das ist ein Gewinn.
Er sagte mal, ein Hotelier an der Rezeption, als ich ihm erzählte, worüber ich abends einen Vortrag halte in der Buchhandlung. Ja, genau, vor 5 Jahren hat mich meine Frau verlassen und das war das Beste, was mir passieren konnte. Natürlich entwickeln sich Dinge manchmal unheimlich positiv, weil ich mir neue Wege suche. Misserfolg ist insofern eine Chance, ja.
Viele Leute nehmen ja an, Misserfolge bieten mehr Informationen als Erfolge. Nur aus Fehlern wird man klug, ist ja so eine typische Redewendung, die das fasst. Wenn man das schafft, sozusagen wichtige Informationen für die Selbstveränderung in der Zukunft aus einem Misserfolg zu ziehen, trägt ein Misserfolg zur eigenen Verbesserung bei und dass man möglicherweise in Zukunft mehr Erfolge hat.
Ja, durch Scheitern kann ich wachsen in der Selbsteinsicht. Im Scheitern stoße ich auch auf meine Grenzen und auch auf die von anderen. Und Grenzen sind nicht nur dazu da, denke ich, sie auszuweiten, zu überwinden. Das ist ein wichtiger Aspekt. Aber Grenzen können auch eine Umfriedung sein, innerhalb derer ich in Frieden leben kann. Es gibt einen netten Spruch, die Engel können fliegen, weil sie sich nicht zu wichtig nehmen.
Erfolg oder Misserfolg. Es gibt so viele Dinge, bei denen diese Perspektive nicht passt. Ein Waldspaziergang, ein Musikstück hören, ein Kuss. Wer denkt schon einen Kuss aus der Leistungsperspektive? Wer denkt da schon, das war jetzt aber sehr erfolgreich, der Kuss, oder das war wirklich ein Misserfolg? Es gibt so viele Dinge, die gar nichts mit Erfolg und Misserfolg zu tun haben, vielleicht die meisten.
Ich würde tendenziell einfach erstmal versuchen zu zeigen, ey, ich bin da, hör dir zu. Und dann, du bist mehr als das, was du kannst oder nicht kannst, als deine Fehler und Erfolge. Oder einfach ganz konkret durch unser Zusammensein merkt da jemand, okay, ich bin angenommen. Und das ist ja der Punkt. Wir wollen im Letzten angenommen sein.
Sie hörten Mein Misserfolgsgeheimnis, die Kunst des Scheiterns von Martin Hecht. Und heute Abend um 19.05 Uhr in SWR 2 Tandem ist zu Gast die Psychotherapeutin Anna Schreiber aus Karlsruhe. Thema ist Prostitution gestern und heute. Es geht um Innenansichten und Heilung. Anna Schreiber blickt auch zurück auf ihre Zeit als Prostituierte.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 465. Der Tod der Mutter ist für viele gleichzeitig das Ende ihrer Kindheit, also ein doppelter Abschied. Die Autorin der Sendung, Frau Strelo, sagt, sie ist nun bald 60 Jahre alt, sagt aber auch, dass sie, als vor 3 Jahren ihre Mutter gestorben ist, 55 war und ihr Bruder 60. Für Frau Scholz liegt der Tod ihrer Mutter schon 12 Jahre zurück, für Herrn Peter erst 2 Jahre. Frau Scholz hat sich, als ihre Mutter vor 12 Jahren mal wieder operiert werden musste, keine großen Sorgen gemacht. Sie war 65 Jahre alt und die Operation ist gut verlaufen, aber dann wurde ein Luftröhrenschnitt gemacht und der wurde zu weit gemacht. Deshalb kam sie an die Lungenmaschine, fiel ins Koma und ist daraus nicht wieder aufgewacht. Einen Monat später war sie tot. Das war für sie ein bisschen so, als wäre sie selber mitgestorben. Sie war immer die Tochter ihrer Mutter und die Schwester ihrer Schwestern gewesen und nie richtig erwachsen geworden. Die Nähe zu ihrer Mutter hatte sie daran gehindert, ihr eigenes Leben zu leben. Nach 12 Jahren verbindet sie immer noch mit ihrer Mutter, dass sie beide Schwierigkeiten haben, Liebe anzunehmen. Sie sieht ihre Mutter als eine Liebessuchende und akzeptiert allmählich, dass das für sie selber auch gilt. Nach dem Tod ihrer Mutter kam für sie erstmal eine lange Phase der Trauer und der Verzweiflung, aber irgendwann ist daraus ein Gefühl der Stärke geworden, aber das bleibt nicht. Während sie an manchen Tagen, wenn sie an ihre Mutter denkt, nur lächeln kann und sich freuen, will sie an anderen Tagen einfach nur zu ihrer Mutter. Sie weiß jetzt, dass sie allein ist, obwohl sie Kinder hat und auch Geschwister. Sie hat das Gefühl, dass sie ihre Mutter in sich trägt. Sie meint, als sie noch lebte, hat sie ihr zu wenig gezeigt, dass sie sie liebt. Jetzt bereut sie das. Frau Strelo hat den Tod ihrer Mutter nicht miterlebt, denn als ihre Mutter ihr am Telefon gesagt hat, dass die Krankenschwester, die zweimal am Tag zu ihr kam, den Notarzt verständigt hat und der sie ins Krankenhaus bringen wird, hat sie sich keine großen Sorgen gemacht. Sie hat sie im Krankenhaus besucht, hat sich zu ihr ans Bett gesetzt und ihre Hand gehalten. Und da hat sie das Gefühl bekommen, dass ihre Mutter wohl bald sterben wird, hat aber gedacht, sie wird in 3 Tagen wieder zu Hause sein. Aber an dem Abend hat ihr Bruder sie angerufen und ihr gesagt, dass man ihn angerufen hat, dass es ihrer Mutter schlecht geht. Sie hat ihren Bruder mit dem Auto abgeholt, aber als sie ins Krankenhaus kamen, war ihre Mutter schon gestorben. Da hat sie bereut, dass sie nicht bei ihr geblieben war. Nun war ihre Hand schon kalt. Trotzdem hat sie etwas zu ihr gesagt, als wollte sie sie beruhigen. Für sie stand plötzlich alles still und sie fragte sich, wie sie ohne ihre Mutter weiterleben sollte. Als Kind hatte sie ihre Mutter oft vermisst, denn ihre Eltern hatten sie, um Geld verdienen zu können, zu den Großeltern gegeben. Sie war unglücklich und ihre Mutter hat sich später geschämt, aber dann haben sie nachgeholt, was sie in diesen ersten 10 Jahren versäumt hatten. Sie hatten eine enge, vertraute Beziehung und es gab kaum etwas, worüber sie nicht sprechen konnten. Aber als ihre Mutter gebrechlich wurde und immer mehr Hilfe brauchte, hatte sie das Gefühl, ihre Mutter verlangt zu viel von ihr und hat lieber eine Krankenschwester gebeten, 2-mal am Tag nach ihr zu sehen. Aber nun hatte sie Schuldgefühle. Manchmal hat sie sich sogar gewünscht, sie wäre ihre Mutter bald los. Und dann hat sie geweint, weil sie sich geschämt hat, dass sie so etwas hat denken können. Die Beerdigung wurde ein Abschieds- und Erinnerungsfest mit vielen Freunden ihrer Mutter. Bis heute fühlt sie sich ihrer Mutter so nahe, dass sie ihr davon berichten möchte, was sie erlebt und worüber sie nachdenkt. Gleichzeitig fühlt sie sich aber auch befreit. Sie ist jetzt nicht mehr die Tochter ihrer Mutter, sondern Frau, Mutter und Großmutter. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 465. Danke.